Herzlich willkommen zu BWL trifft Zahnmedizin, dem praktischen Praxis-Podcast. Mein Name ist Kerstin Eivermann und ich bin in der Unternehmensberatung bei Bischof & Partner tätig. Meine Schwerpunktthemen sind dabei Optimierung von Praxen bezüglich betriebswirtschaftlicher Zahlen und auch Abläufe, zusätzlich die Vermögensaufstellung und Ruhestandsplanung. Wir lassen jede einzelne Vorlesung der digitalen BWL-Reihe von Professor Bischof in diesem Podcast hier Revue passieren. Das läuft nach folgendem Schema ab. Ich stelle 5 Fragen und von meinem jeweiligen Gast bekomme ich 5 Antworten, um die wichtigsten Punkte und Erkenntnisse aus der Vorlesung für Sie zusammenzufassen. Das erste Vorlesungsthema sind die neuesten Entwicklungen und Herausforderungen für Zahnarztpraxen. In diesem Zusammenhang habe ich schon meinen ersten Gast hier neben mir stehen, und zwar die Petra Sobol. Herzlich willkommen, Petra.
Ja, schönen Dank. Hallo, Kerstin. Mein Name ist Petra Sobol und ich bin auch in der Unternehmensberatung von Professor Bischof & Partner tätig. Mein Schwerpunktthema ist die Gründungsberatung, sei es jetzt Praxisübernehmer oder wirkliche Neugründer oder auch Einsteiger. Aber sonst bin ich auch gerne bei allen anderen betriebswirtschaftlichen Fragestellungen Ihr Ansprechpartner und freue mich auf deine Fragen.
Gesundheitswesen in Deutschland, da wird ja genug Geld zur Verfügung gestellt, rein theoretisch, so sagt man. Wie groß ist denn der Topf, den unsere Zahnärzte und Zahnärztinnen in ihren Praxen im Endeffekt für sich verbuchen können?
Also ich will jetzt mal nicht bewerten, ob es ausreichend ist, aber ich kann dir sagen, es ist ganz schön viel. Es sind 474 Milliarden Euro, die an Ausgaben im Gesundheitswesen zusammenkommen. Und davon werden 30 Milliarden direkt an die Zahnarztpraxis ausgegeben. Einmal, um diese Summe zu fassen, das umfasst 1% des Bruttoinlandsproduktes insgesamt. Und ich finde, das ist schon ein ordentlicher Topf, der da zu verteilen ist.
Vielen Dank, Petra. Wenn Zahnarztpraxen Benchmarks und Vergleichszahlen heranziehen, sind die häufig sehr unterschiedlich. Da denkt man ja direkt an das Zitat von Churchill: Trau keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Welche Zahlen hältst du denn für vertrauenswürdig und welche können unsere Zuhörer und Zuhörerinnen heranziehen?
Churchill hat recht, so viel schon mal vorweg. Benchmarks und Vergleichszahlen sind nicht immer so objektiv, wie es sich anhört. Man muss wissen, welche Quellen wurden verwendet, um diese Benchmarks auszurechnen. Wie wurde die Kalkulation erstellt? Vielleicht auch, wer hat sie erstellt? Welche Zahlen sind das? Die KZBV-Jahreshandbuch sind auf jeden Fall schon mal gute Werte. Was ich ganz interessant fand, war heute die Darstellung von Professor Bischof, wo er nochmal einfach dargestellt hat, wie unterschiedlich das ist. Und das war bei den Kosten pro Behandlungsstunde. Also witzigerweise kriegt man komplett unterschiedliche Zahlen raus, ob man das entweder so berechnet, dass man sagt, ich berechne jetzt die Kosten pro Behandlungsstunde pro Inhaber, oder ob ich berechne Kosten pro Behandlungsstunde pro Behandler. Denn wir haben natürlich wesentlich mehr Behandler inzwischen in den zahnärztlichen Praxen, als es Inhaber gibt durch die angestellten Zahnmediziner. Und man muss auch berücksichtigen, was wird ausgewiesen. Ist es wirklich der Durchschnitt als arithmetisches Mittel oder habe ich vielleicht die Median ausgewiesen? Eine Kennzahl, die wir uns vielleicht mal anschauen, wenn man den Durchschnittsgewinn einmal in Westdeutschland anschaut, das arithmetische Mittel sind 211.000 Euro, der Median 175.000 Euro. Also da merke ich, dass die Werte ganz anders sind. Und man die regionale Unterscheidung, der Durchschnittsgewinn in Westdeutschland 211.000, steht dann in Ostdeutschland stehen da 168.000 Euro. Wir haben also ein Ost-West-Gefälle. Und solche Themen muss man schon berücksichtigen, wenn man sich dann diese Benchmarks anschaut und auswählt, womit man seine eigene Praxis dann vergleicht.
Das sind schon ganz schön ordentliche Unterschiede. Also insofern schon mal herzlichen Dank für diese Darstellung und für diese Hinweise.
Gerne.
Und ich würde direkt auch zum nächsten Thema kommen. Und zwar omnipräsentes Thema, Streiks. Das heißt also, es geht um Lohnsteigerungen. Mhm. Das wird ja auch in den Praxen jetzt ein wesentliches Thema sein. Wie sollten unsere Zuhörer und Zuhörerinnen denn darauf reagieren? Hast du Tipps?
Ja, ne, wir merken es ja auch bei den Anfragen, die wir haben, dass häufig eben angefragt wird, wie können wir die Personalkosten oder im Zaum halten, aber trotzdem unseren Mitarbeitern irgendwie was Gutes tun. Neben den Lohnsteigerungen, die sind ja auch so ein bisschen immer im Kontext mit der Inflation zu sehen, die wir jetzt im letzten Jahr sehr extrem hatten. Man hat früher gesagt, okay, 2/3 der Einnahmen werden darauf verwendet, alle Kosten abzudecken. Das heißt, es bleibt 1/3 für den Zahnarzt übrig. Jetzt haben wir eine Inflation, das heißt eine Preissteigerung. Und dann kommt natürlich noch die Anfrage der Mitarbeiter, ja, wir wollen jetzt aber mehr Geld. Das ist schon wirklich eine sehr schwierige Situation. Gerade beim Personal hat man natürlich auch die Möglichkeit, aktiv zu gestalten. Das ist beim Materialkosten, bei der Miete ein bisschen anders. Die Gehälter erhöhen, also das, was bei meinen Mitarbeitern ankommt, denen will ich auch was Gutes tun, ohne dass ich die Personalkosten im gleichen Ausmaß steigern muss. Es gibt Vergünstigungen, die ich nutzen kann, wie jetzt zum Beispiel das Deutschland-Ticket, wenn die Züge fahren, eigentlich eine ganz schöne Geschichte, oder Übernahme von Kinderbetreuungskosten. Manche sind auch interessiert, sich einfach fortzubilden, und das ist auch ein absoluter Mehrwert, denn die Qualität des Arbeitsplatzes ist natürlich auch ausschlaggebend, nicht nur das reine Gehalt. Also insofern da vielleicht mal eruieren, welche Möglichkeiten gibt es vielleicht und was ist für den Mitarbeiter vielleicht auch interessant. So, und jetzt noch vielleicht ein, zwei Sätze noch mal ganz kurz zu den anderen Kosten. Wichtig ist, dass man die Kosten und die Einnahmen wieder in Einklang bringt, also wieder zu diesem Drittel Gewinn kommt. Wie kann ich das machen? Da gibt es nicht die Pauschallösung. Vielleicht kann man die Ressource Mitarbeiter besser einsetzen, effizienter. Vielleicht kann man aber auch das Thema Digitalisierung nochmal aufgreifen und da in der Praxis effizientere Praxisabläufe etablieren, wie ja zum Beispiel die Anamnese schon digitalisiert, Abfragen, Materialkosten, die sich erhöht haben, auch weitergeben, im Rahmen zum Beispiel beim Kieferorthopäden der außervertraglichen Leistung, sodass diese Kosten nicht komplett über meine Einnahmen wieder abgedeckt werden müssen, sondern schon abgedeckt werden durch die Behandlung dann selber. Wichtig, nicht alles auf einmal. Arbeiten Sie sich vor, vielleicht erstmal ein oder zwei Maßnahmen ausprobieren und gucken, wie der Effekt ist. Und so ein regelmäßiges Controlling zeigt dann schon, welche Maßnahme eben positive Auswirkungen hat. Aber auch hier nochmal kurz der Hinweis, immer individuell auf Ihre Praxis schauen. Es bringt nichts. Wenn der Nachbar das macht, heißt es nicht, dass es bei Ihnen auch gut funktioniert.
Danke dir für diese Ausführungen. Ich glaube, da waren jetzt auch schon ein paar wichtige Hinweise mit dabei und auch schon so ein paar kleine Tipps. Jetzt haben wir viel über die Theorie gesprochen.
Jawohl.
Ich würde dich tatsächlich mal um ein Rechenbeispiel bitten.
Oha.
Und zwar, wir haben jetzt ja darüber geredet, dass wir die Kosten ja irgendwo auch wieder reinholen müssen. Dafür müssen wir aber ja erstmal wissen, wie hoch sind denn eigentlich unsere Kosten. Und das machen wir in der Regel ja pro Behandlungsstunde, um dann halt im Endeffekt absehen zu können, was bleibt denn dem Praxisinhaber oder der Praxisinhaberin übrig.
Ja, ich habe da natürlich schon mal was vorbereitet. Um das für Sie praxisnah darzustellen, haben wir mal ausgerechnet, was denn die Behandlungsstunde in Deutschland in 2023 durchschnittlich ausgemacht hat. Das sind 151 Euro pro Stunde. Wichtig dabei ist, dieser Wert steht da ohne Gehalt des Praxisinhabers, ohne Labor- und Prophylaxekosten. Sie müssen also 151 Euro Einnahmen erzielen, um alle Kosten der Praxis abzudecken. Darin fehlt jetzt natürlich Ihr Gehalt. Und da haben wir jetzt mal zugrunde gelegt, dass 12.000 Euro pro Monat zusätzlich einfach an Privatausgaben dazukommen. Jetzt, manche denken, brauche ich ja nie, aber erinnern Sie sich, Sie müssen Steuern zahlen. Sie haben vielleicht noch einen Kapitaldienst zu leisten, entweder für die Praxis oder vielleicht auch privat. Und all das fließt natürlich hier ein und auch das Versorgungswerk ist eine Privatausgabe. Also 12.000 Euro pro Monat zusätzlich. Und wenn man das dann dazu rechnet, haben wir 120 Euro, die dann nochmal on top kommen. Das heißt, wir hätten in diesem Rechenbeispiel 270 Euro an Kosten pro Behandlungsstunde, die man dann bei jeglichen Kalkulationen zugrunde legt. Bitte für Sie immer individuell berechnen.
Wenn wir die jetzt pro Stunde ausweisen, das sind ja Behandlungsstunden.
Mhm.
Und wie kommen wir denn überhaupt auf diese Behandlungsstunden? Weil da können wir ja dann im Endeffekt erst für uns herleiten, wie viel brauche ich insgesamt.
Ja, das genau ist die Krux, im Endeffekt diese Behandlungsstunden rauszubekommen. Es gibt da in fast allen Praxissoftwaren inzwischen die Funktion einer Stoppuhr. Die muss aber immer sehr exakt bedient werden, damit wir auch sehr exakte Werte dabei rausbekommen. Tatsächlich wird das selten gemacht oder beziehungsweise nicht so gut gemacht, dass wir damit auch richtig arbeiten können. Wir müssen uns also so ein bisschen behelfen. Was könnte man machen? Man könnte zum Beispiel die Zeiten nehmen, die der Patient im Behandlungszimmer sitzt. Ist schwierig.
Eher ungünstig.
Ja, genau, eher ungünstig, das hast du schön gesagt. Eher ungünstig, warum? Jeder weiß, dass der Patient auch schon mal im Behandlungszimmer sitzt und nicht direkt behandelt wird. Soll ja schon mal vorkommen. Insofern schwierig. Als Alternative behilft man sich vielleicht besser mit der Zeit, die man für Behandlungen zur Verfügung stellt in der Praxis. Das heißt, wenn ich als Behandler in der Praxis 33 Stunden arbeite, und da müssen wir differenzieren, ne? Also diese 33 Stunden müssen wirklich vollumfänglich dem Patienten zur Verfügung gestellt werden. Es gilt dann nicht, die Zeit zu nehmen, wo ich einen Heil- und Kostenplan schreibe. Dann nimmt man diese Zeit im Endeffekt und um den Jahreswert zu berechnen, multipliziert man das Ganze dann mit 42 Wochen. Nicht 52, 42, denn Sie müssen Urlaubszeiten berücksichtigen, Feiertage, Krankheit. Und dann hätte man bei 33 Behandlungsstunden, die man pro Woche anbieten kann, erstmal 1386 Behandlungsstunden pro Jahr. Und das legt man in der Berechnung zugrunde. Ist nicht die beste Version oder die beste Rechengrundlage, aber die am häufigsten genutzt wird tatsächlich. Und dann gäbe es noch die Möglichkeit, einen Durchschnittswert zu nehmen, der für ganz Deutschland gilt oder vielleicht auf Ost oder West gemünzt ist, aber ja, das ist natürlich dann eher die schlechtere Variante.
Sehr ungenau, ne?
Genau, also da würde ich eher dann die Behandlungszeit nehmen, die ich zur Verfügung stelle. Auch wenn da mal ein Patient ausfällt oder so, das ist dann schon ein bisschen genauer.
So, jetzt haben wir das letztendlich berechnet. Und wie kalkuliere ich jetzt meine Leistung als Zahnarzt oder Zahnärztin? Also das heißt, wie hoch muss im Endeffekt mein Honorar sein?
Professor Bischoff ist ja bekannt für seine pragmatischen Beratungsansätze. Und auch hier ist es wieder sehr pragmatisch, was er antwortet. Er sagt, wenn die Praxis voll ausgelastet ist, dann nehme ich natürlich das durchschnittliche Honorar pro Stunde, orientiere mich daran, denn das sind ja auch meine Ausfallkosten, wenn ich nicht arbeite. Also hier immer die Orientierung am Honorar. Es gibt aber natürlich Praxen, die mit ihrem Honorar ihre Kosten nicht abdecken können, die also nicht gewinnbringend arbeiten. Dann wäre es natürlich ein Debakel, wenn ich dann mit diesem Honorar kalkuliere und mich direkt in eine Situation bringe, wo klar ist, dass ich mit diesen Einnahmen meine Kosten nicht decken kann. Das heißt, ich muss dann wirklich in diese Kalkulation der Kosten pro Behandlungsstunde reingehen und sagen, was muss ich mindestens erwirtschaften, um erstmal alle Kosten der Praxis zu decken. Das waren ja diese 151 Euro. Und was brauche ich on top nochmal, um meinen privaten Bedarf abzudecken. In unserem Rechenbeispiel eben 120 Euro. Und das setze ich an, wenn das Honorar unter den Kosten liegt, die ich habe. Und wenn ich noch nicht ausgelastet bin. Also ein Gründer zum Beispiel, der natürlich noch Leerlaufzeiten hat, weil die Patienten noch nicht vollumfänglich da sind, der rechnet eben auch mit den Kosten pro Behandlungsstunde plus ein kalkulatorisches Gehalt. Wichtig ist, nicht blind einfach irgendwelche Werte einpflegen oder auch hier wieder auf irgendwelche Durchschnittswerte ungeprüft zurückgreifen. Dieser Wert wird ja in der Praxissoftware angegeben und dann erfolgt die Kalkulation. Das ist ein tolles Tool, aber funktioniert nur, wenn ich diesen Wert eben valide berechnet habe. Und ja, immer wieder der Hinweis, bitte individuell berechnen.
Super, dann ganz herzlichen Dank, dass du dir hier die Zeit für uns genommen hast, liebe Petra.
Sehr gerne.
Das war auf jeden Fall schön kurz und knackig und kompakt zusammengefasst. Und für diejenigen, die gegebenenfalls noch mehr Informationen haben möchten, Sie können sich jederzeit gerne noch in die Vorlesung von Professor Bischoff mit eintragen lassen. Es geht im Mai direkt auch schon weiter, und zwar zu dem Thema Veränderungen im Marktumfeld. Es bleibt also spannend und ich freue mich drauf, wenn wir uns wiederhören.